Du guckst mich ja gar nicht an. Du hörst mir nicht zu. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Autist kann besser zuhören, wenn er nicht in die Augen guckt.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und in der neuen Folge spreche ich mit Dr. Christian Figge über das Thema Autismus-Spektrum-Störung. Herr Dr. Figge, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, auch herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich würde Sie am Anfang einmal kurz vorstellen, damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also Sie sind Klinikdirektor der Klinik für allgemeine Psychiatrie hier in der Kajaspers-Klinik und haben die chefärztliche Leitung inne der Station 75. Und Sie sind Leiter der Ambulanz für neuronale Entwicklungsstörung und für die Ambulanz für Autismus-Spektrum-Störung. Habe ich das so richtig zusammengesammelt?
Ja, das ist korrekt. Ja.
Wunderbar. Einmal der Hinweis, erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Und falls euch oder Ihnen die Folge Spaß gemacht habt oder ihr auch vielleicht nochmal Anregungen habt, lasst uns auf jeden Fall eine positive Bewertung bei Spotify oder bei allen anderen Anbietern da. Wir freuen uns immer über Feedback und Kommentare und werden auch gerne dann im Verlauf nochmal drauf eingehen. Herr Dr. Figge, wir starten direkt mit unserem kleinen Spiel. Sie haben sich ja langer Recherche darauf vorbereitet, finde ich super. Und ich bin gespannt, welche kleinen Geschichten, Wahrheiten Sie denn mitgebracht haben und ich versuche zu erraten, welche davon ein bisschen geflunkert ist.
Ja, also ich erzähle Ihnen drei Geschichten über mich. Also eine Geschichte ist, dass ich seit einiger Zeit ganz gut Bassgitarre spiele. Ich besitze auch eine Rickenbacker Bassgitarre. Die zweite Geschichte ist, dass ich schon einmal oben, ganz oben drauf auf dem Mont Blanc gestanden habe und darunter geguckt habe. Und die dritte Geschichte ist, dass ich schon mal eine halbe Stunde im zwischen einer Meer geschwommen bin.
Alles ganz interessante Hobbys, wenn sie denn stimmen. Bassgitarre, Bergwanderung und ich würde mal fast sagen Eisschwimmen, weil bei zwischen einer Meer, das hört sich auf jeden Fall, also ganz attraktiv ist es da ja nicht. Also ich würde sie jetzt erstmal als sportlichen, aber auch kreativen Menschen einschätzen, so wie ich sie jetzt auf den ersten Blick kennengelernt habe, würde Ihnen irgendwie alles zutrauen. Deswegen, Sie schmunzeln mich gerade so an, Sie machen es mir nicht leicht. Dennoch, ich glaube, das Bergwandern auf dem Mont Blanc würde ich mal einloggen, bin aber völlig, völlig unsicher und ich bin gespannt, was Sie jetzt auflösen.
Ja, die Auflösung ist, dass ich nicht sehr gerne schwimme.
Ach, ja. Naja, also dann war eigentlich so mein Eindruck, dazwischen an der Meer ist irgendwie nicht so ganz so toll, eigentlich ganz richtig, ne?
Ja.
Ja, ist auch so ein bisschen dreckig da. Also was heißt dreckig, gibt es bestimmt schlimmere Gewässer, aber...
Und zu viele Schiffe, also ist richtig gefährlich.
Stimmt, ja. Da hätte ich auch drauf kommen können. Aber so eine Bergwanderung ist jetzt auch nicht unbedingt ungefährlich. Aber die Bassgitarre war für uns beide scheinbar überhaupt gar kein Hindernis. Also Sie sind Musiker neben Ihrer Tätigkeit als Arzt, als Psychiater, ist ein schöner Ausgleich, ne?
Absolut. Also da kann man alles von sich lassen und sich wieder erden und wunderbar, ja.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich spiele auch ein Instrument und muss sagen, das macht mir große Freude, weil es irgendwie so ein schöner Ausgleich zum Job ist. Aber genug von uns beiden privat. Wir wollen ja heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, was, glaube ich, auch in den Medien häufig besprochen wird. Es gibt, glaube ich, viele Vorurteile, viele Meinungen in diesem Bereich. Und zwar geht es heute um das Thema Autismus-Spektrum-Störung. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Sie sind die Leitung der Ambulanz hier in der Kajaspers-Klinik und deswegen haben wir Sie als Experten eingeladen. Wenn wir jetzt über neuronale Entwicklungsstörungen sprechen, Autismus-Spektrum-Störung, frage ich mich erstmal, was für Erkrankungsbilder finden wir denn eigentlich unter diesem Begriff und können Sie uns vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, was bedeutet das eigentlich? Also wie können wir uns so einen Betroffenen dann eigentlich vorstellen?
Also der Begriff der neuronalen Entwicklungsstörung ist eigentlich einer, der ein bisschen Schmerzen verursacht und es handelt sich da um eine etwas unglückliche Übersetzung des DSM-5-Begriffes Neurodevelopmental Disorders. der sich jetzt auch im ICD-11 in der internationalen Version so wiederfindet, der bislang als neuronale Entwicklungsstörung übersetzt wurde. Es gibt jetzt inzwischen einen neuen Vorschlag, der noch nicht Einklang in den Namen unserer Ambulanz gefunden hat. Der heißt neuromentale Entwicklungsstörungen und der beschreibt entsprechend der Meinung der Experten das Problem etwas besser. Das bedeutet eine Störung, wenn man so will, der Gehirnentwicklung. Und zwar im Unterschied zu anderen psychiatrischen oder sonstigen Gehirnerkrankungen nicht etwas, was im Laufe des Lebens entstanden ist, sondern etwas, was schon zur Zeit der Entwicklung des Gehirns, also im Embryonalzeitalter, begonnen hat.
Also wir werden damit geboren.
Wir werden damit geboren. Und neben dem Autismus findet sich in dieser Kategorie eben auch die ganz allgemeine Intelligenzminderung. Es findet sich auch die ADHS-Erkrankung. Und das sind oder auch Erkrankungen des Sprechens oder der Denkfunktion allgemein. Alles Dinge, die nach gängiger wissenschaftlicher Erkenntnis entstanden sind, im Prinzip bevor man auf die Welt gekommen ist oder eben sehr ganz früh nach der Geburt.
Okay, also wenn wir schon im, ich spule mal so ganz kurz ein bisschen vor, also wenn wir über Diagnostik sprechen würden, wäre das so ein komplettes Ausschlusskriterium, wenn zum Beispiel Betroffene oder Menschen in die Ambulanz kommen und sagen, ja, ich habe das seit 2 Jahren, bemerke ich das und das und das oder ich hatte einen Unfall, da würde man dann zum Beispiel schon direkt ausschließen können, dass sich das um eine neuronale Entwicklungsstörung handelt.
Genau, das passt nicht zur Definition.
Okay.
Wenn die Problematik im ersten oder zweiten Lebensjahr aufgetreten ist, dann wird es sehr schwer voneinander zu differenzieren. Aber wenn jemand zum Beispiel bis zum Alter von 17 völlig normal sich verhalten hat und dann eine Verhaltensstörung entwickelt, dann kann das zwar so aussehen wie Autismus oder eine ähnliche Geschichte, aber es ist definitiv nicht diese Diagnose.
Und Sie haben jetzt von der Begrifflichkeit schon gesagt, dass es da auch eine Entwicklung gibt, dass man halt schon mittlerweile Begriffe kritisch hinterfragt, also Definitionen auch in der Medizin kritisch hinterfragt. Und der Begriff Autismus-Spektrum-Störung ist ja auch relativ neu. Können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen, wie wir eigentlich zu dieser Bezeichnung hingekommen sind, beziehungsweise wie es eigentlich früher war und warum es auch richtig ist, meiner Meinung nach, dass wir jetzt von einem Spektrum sprechen?
Auch da muss man sagen, in Deutschland offiziell gibt es die Autismus-Spektrum-Störung noch gar nicht, weil Deutschland ja noch nach dem ICD-10 diagnostiziert und da ist der Begriff nicht enthalten. Da gibt es nur die 3 Formen des Autismus, den Asperger-Autismus, den frühkindlichen Autismus und den atypischen Autismus und alles andere gibt es noch nicht. Und diese Klassifikation ist jetzt über 10 Jahre alt. Und es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass die 3 Formen nicht sauber voneinander zu trennen sind, sondern dass es viele Übergangsformen gibt. Und allen Formen gemeinsam ist das autistische Denkmodell, das mehr oder weniger gut kompensiert wird. Und deswegen sind die Amerikaner uns voraus beim DSM-5, und das findet sich eben auch schon im ICD-11 jetzt wieder, dazu übergegangen zu sagen, nein, wir haben nicht einzelne Autismusformen, sondern das Ganze sind verschiedene Ausprägungen eines Spektrums.
Also wir hängen so ein bisschen hinterher in der Umsetzung von eigentlich auch wissenschaftlichen Befunden.
Ja, und das wiederum hat ganz externe Gründe. Es gibt schon Länder, die nach ICD-11 diagnostizieren, aber gerade weil an die ICD-10-Diagnosen unendlich viele Abrechnungs- und Leistungsziffern gekoppelt sind, die alle übersetzt werden müssen in den neuen ICD-11, ist das in Deutschland noch nicht vollzogen.
Jetzt haben Sie ja schon zumindest aus der ICD-10-Perspektive, mit der wir ja aktuell noch arbeiten, die 3 Formen von Autismus-Bildern kurz dargestellt. Wenn jetzt vielleicht einer von unseren Hörerinnen und Hörern so noch gar nicht weiß, Autismus, was heißt das eigentlich? Wie kann ich mir denn so grob einen Betroffenen vorstellen? Also was ist das, was vielleicht auch übergreifend immer ähnlich ist? Oder gibt es vielleicht auch gar nicht den autistischen Menschen?
Ja, es gibt so einen etwas flapsigen Spruch, der sagt, wenn du einen Autisten kennst, kennst du einen Autisten.
Ja, das ist ja.
Und das besagt, dass die Ausprägung, die individuelle Gestaltung extrem unterschiedlich ist.
Was es ja auch echt schwer macht, dann für Behandler auch rauszufinden, was ist da jetzt eigentlich vorhanden, ne?
Entsprechend schwierig ist auch die Diagnostik, die immer auf Absprachen beruht, wo man sagt, Was gehört dazu? Welche Mindestkriterien müssen auch erfüllt sein, damit wir wirklich die Diagnose Autismus stellen können? Der Unterschied zwischen der Spektrumstörung und den deutschen drei Formen, die ich vorhin genannt habe, ist gar nicht so schwierig, sodass man wirklich sagen kann, wenn die Kriterien erfüllt sind, dann können wir eine Einordnung ungefähr nach der alten oder auch nach der neuen Systematik schon vornehmen.
Und welche dieser harten Kriterien, die erfüllt werden müssen, gibt es da?
Eigentlich ist es ganz einfach. Zum Autismus dazu gehört eine soziale Kommunikationsstörung, eine soziale Interaktionsstörung und dann das Auftreten von repetitiven Verhaltensweisen, / Spezialinteressen in einer extremen Form. Darüber hinaus muss das Ganze noch nachvollziehbar seit der frühen Kindheit vorliegen. Dann sind wir eigentlich schon fertig.
Jetzt gibt es so, oder zumindest erinnere ich mich an ganz viele mediale Bilder von oder auch Videos, also Filme, wo ja sich gerne auch an dem Bild eines autistischen Menschen bedient wird und so eine Darstellung erzeugt wird, häufig ja mit so diesen Spezialinteressen, also da irgendwie jemand kann total toll rechnen oder fotografisches Gedächtnis wird ja häufig auch so dargestellt. Entspricht das eigentlich so der Realität?
Also man muss vielleicht einmal unterscheiden zwischen Spezialinteressen und Spezialfähigkeiten. Die Autisten, die haben ja ein bisschen Eingang gefunden in die Medienwelt und sind insbesondere da interessant, wo sie was können, was sonst keiner kann. So ein Musterbeispiel war damals der Film von Rain Man, der sehr gut mit Zahlen umgehen konnte. Es gibt sicher Autisten, die solche speziellen Fähigkeiten haben. Man nennt die dann im Extremfall die sogenannten Savants, also Leute, die etwas ganz besonders gut können. Das sind aber Einzelfälle und das findet man gar nicht bei allen Autisten. Was man bei fast allen findet, ist ein spezielles Interessensgebiet, eine Beschäftigung mit etwas, was sie machen, um sich zu beruhigen, um zur Ruhe zu kommen. Und manchmal ist das etwas, was sie so gerne und so gut machen, dass sie da besser sind als alle anderen. Aber manchmal ist es auch einfach etwas wie, es kann auch sowas Banales sein wie bestimmte Formen von Computerspielen, die dann aber in einer extremen zwangartig stereotypenweise gespielt werden, weil sie eine Art Zufluchtsort darstellen. Nicht, weil man unbedingt besonders gut sein will.
Also die Funktion ist da vielleicht nochmal wichtig dann zu betonen, also dass es eine regulierende Funktion ist, eine beruhigende Funktion und dass sich dann die Betroffenen darin dann vielleicht auch so eine Art, ja, dann vielleicht ein bisschen flüchten oder da auch so ein bisschen Ruhe finden.
Genau.
Und deswegen auch viel Zeit damit verbringen.
Genau. Und das Interesse für ein spezielles Gebiet allein ist eben nicht ausreichend für die Diagnose eines Autismus. Zum Autismus dazu gehören müssen immer auch die beiden Formen der sozialen und der Kommunikationsstörung, die eben letztlich das Leid ist. Wir reden ja von einem Krankheitsbild, der das Leid definieren. Und das muss erkennbar sein.
Was gibt es denn da so für Störungen?
Also Störung der Kommunikation ist letztlich, wenn man es erklären will, muss man vielleicht einmal in die andere Richtung gucken und sagen, dass wir Menschen mit einem sozialen Gehirn geboren werden. Wenn wir als Säugling beginnen, auf den Blick unserer Mutter zu reagieren, die ist nun mal häufig näher als der Vater, das ist also meistens die erste Bezugsperson, die wir haben, dann reagieren wir automatisch auf dieses fremde Gesicht mit einer ganz bestimmten Reaktionsmöglichkeit. Und da wir das schon als Säuglinge machen, ist das nichts, was wir erlernt haben oder was man uns beigebracht hat. Das ist auch nicht das, was die Mutter oder der Vater uns beibringt, sondern das ist in unserem Gehirn quasi hardwaremäßig schon verdrahtet. Und an der Stelle ist eigentlich schon die Besonderheit des Autisten gelagert. Aus Gründen, die wir bisher nicht kennen, die aber wahrscheinlich was mit Genetik zu tun haben, ist dort die Hardware von Anfang an anders gestaltet, sodass diese soziale Interaktion auf eine andere Art zustande kommt. Das kann weniger heftig als normal sein, das kann aber auch mal überheftig sein.
Ah, in die andere Richtung ausgeprägt.
Und deswegen sehen wir manchmal, wir können daraus noch keine Diagnose stellen, aber wenn wir retrospektiv autistische Menschen als Säuglinge beobachten, dann können das insbesondere Säuglinge sein, die sehr still sind, die sich sehr oft von allem anderen zurückziehen. Im Extremfall haben wir dann das typische Bild des sogenannten Kanner-Autisten. Oder wir haben auf der anderen Seite Säuglinge, die extrem unruhig und ganz viel schreiend sind und auf diese Weise für sich selber, wenn man so will, auch den Raum der Ruhe schaffen, indem sie nämlich alle wegscheuchen.
Mhm. Also auch, wenn man will, eine Funktion oder Funktionalität schon auch bei Säuglingen finden kann. Mhm.
Wobei man gerade an der Stelle nochmal sagen muss, im Säuglingsalter kann man Autismus bislang nicht diagnostizieren. Dafür reichen diese beiden Extremformen nicht aus. Wir sagen heute, dass wir eine relativ sichere Diagnose erstmals im Alter von circa 3 Jahren stellen können.
Okay, was ja relativ, also würde ich jetzt mal sagen, ganz schön früh ist, ne? Weil gerade so man ja, die Kinder ja noch mitten in der Entwicklung sind, passiert das häufiger, dass man, also das oder vielleicht auch Eltern schon in dem Alter Kinder zu einer Autismusdiagnostik schicken?
Ja, und es gibt die entsprechenden Leitlinien zur Autismusdiagnose und die betonen gerade das Bemerken oder die Sorge der Eltern als ein wichtiges Kriterium, genauer nachzugucken. Häufig, also am einfachsten ist es, wenn die Eltern bereits andere Kinder erlebt haben, die sich anders verhalten haben. Erste Verdachtsmomente entdeckt man häufig in Krabbelgruppen zum Beispiel oder in Situationen, wo Kinder mit anderen Kindern zusammenkommen. Auch da kann man noch die Diagnose nicht sicherstellen, aber da kann man die ersten Auffälligkeiten bemerken, die man dann entsprechend mit einem sozialpädiatrischen Zentrum weiterverfolgt. Und wo man dann zumindest im Alter von 3 Jahren vielleicht keine endgültige Diagnose stellen kann, aber Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen einleiten kann.
Und sich vielleicht aber auch schon mal sensibilisiert und vielleicht auch protektive Faktoren vielleicht nochmal schon mal initiiert. Jetzt haben wir ja gerade schon über die kommunikative Herausforderungen gesprochen, die schon im Säuglingsalter teilweise deutlich und sichtbar werden. Wären dann so interaktive Störungen?
Eine klassische interaktive Störung ist die Besonderheit des Blickkontaktes. Fast alle Autisten empfinden Blickkontakt als unangenehm und versuchen unterschiedlich damit umzugehen. Manche Autisten, die nicht wissen, dass sie welche sind, und das war früher häufiger der Fall, die bekommen von ihren Eltern beigebracht, dass man Menschen einfach in die Augen gucken soll.
Das ist dann so ein Lernprozess?
Oder? Das ist ein Lernprozess und mehr oder weniger bei einer entsprechenden Intelligenz lernen die Autisten das dann auch umzusetzen, auch wenn es nicht vom Gefühl kommt. Und man findet bestimmte Feinheiten beim Blickkontakt, auch beim erlernten Blickkontakt. Entweder dauert er etwas zu lang oder er ist etwas zu kurz oder es werden Tricks angewendet, dass man zum Beispiel auf die Stirn oder auf die Nasenspitze und nicht in die Augen guckt. Das Ganze hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Man kann Gehirnaktivitäten messen bei bestimmten Tätigkeiten. Das machen die Neuroforscher alle Nase lang bei diversen Diagnosen. Und wenn man Blickkontakt hält, sind ganz bestimmte Gehirnregionen aktiv. Und diese Gehirnregionen sind bei Autisten hyperaktiv, wenn man sie zwingt, Blickkontakt zu halten. Das heißt, das Gehirn reagiert quasi wirklich gereizt auf diese Aufgabe, in Augen zu gucken. Das geht so weit, dass das sogar schon passiert, wenn man nicht mal einen lebendigen Menschen anguckt, sondern auf die Augen eines Fotos lässt sie Aufgaben erfüllen. Und wenn die Aufgabe eben ist, guckt zu einem bestimmten Zeitpunkt genau in die Augen dieses Fotos, dann merkt man, aha, eine bestimmte Region, die übrigens mit dem Angst- und Wutzentrum gekoppelt ist, die wird dann hyperaktiv. Und dann merkt man, dass derjenige unter Stress gerät. Wenn man das jetzt übersetzt in zum Beispiel die Schulsituation, wo Autisten ja immer mal Probleme mit den Lehrkräften bekommen, weil irgendwas nicht so ganz funktioniert, dann gibt es die Situation der ermahnenden Ansprache, wo der Lehrer davon ausgeht, dass der ermahnte Schüler ihn auch bitteschön anzugucken hat. Der Autist kann nicht zuhören, wenn er den Lehrer in die Augen guckt. Um zuzuhören, muss der Autist weggucken. Wird häufig dann fehlinterpretiert vom Lehrer, der sagt, du guckst mich ja gar nicht an, du hörst mir nicht zu. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Autist kann besser zuhören, wenn er nicht in die Augen guckt.
Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wo wir vielleicht diesen Begriff der Störung vielleicht nochmal ein bisschen kritisch diskutieren könnten, weil das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass an sich ja in der Interaktion für den betroffenen Schüler eigentlich gar nicht so ein Problem wäre, entstehen würde in der Schule, erst durch die Kommunikationstechnik, also durch das Verhalten des Lehrers.
Genau. Die Störung entsteht insofern, als das Verhalten des Autisten sich nicht an den normalen Kommunikationskodex hält.
Den gesellschaftlichen Kodex.
Genau. Der Kommunikations, gar nicht mal gesellschaftlich, sondern der gefühlte Kommunikationskodex bedeutet, wenn ich möchte, dass mir jemand zuhört, dann gucke ich, ob er mich anguckt. Und wenn er mich anguckt, weiß ich, er hört mir zu. Das ist der allgemeine Kodex, den Nicht-Autisten untereinander ausgetauscht haben. Und der, wie gesagt, weder erlernt noch befohlen, sondern einfach angeboren ist. Und genau das ist beim Autisten eben anders. Der kann gerade dann zuhören, wenn er nicht in die Augen guckt. Und das verwirrt das Gegenüber. Und dadurch ist die Kommunikation zwischen beiden gestört. Die Kommunikation ist gestört, weil beide einen unterschiedlichen Kommunikationskodex einhalten wollen.
So eine unterschiedliche Hardware, von der Sie ja auch besprochen haben. Wir behandeln hier ja erwachsene Patienten, also alles über 18. Und da hätte ich zwei Fragen nochmal zu. Die eine Frage wäre, was eigentlich die Betroffenen, die zu Ihnen kommen in die Ambulanz, entweder zur Diagnostik oder auch dann vielleicht zu einer Behandlung, was da eigentlich für Herausforderungen so geschildert werden, die die Betroffenen im Alltag haben. Also wo ist da die Beeinträchtigung? Und auf der anderen Seite würde mich so interessieren, ich weiß nicht, ob wir da noch gleich zu kommen, ich stelle die Frage aber jetzt dennoch schon mal. Wie kann das sein, dass erwachsene Menschen so lange nicht diagnostiziert werden, wenn sie denn die Diagnose auch tatsächlich haben? Weil Sie haben ja schon eben schon angedeutet, ab 3 Jahren kann man in den Diagnostikprozess gehen, nimmt die Reaktion der Eltern ernst. Finde ich eine spannende Frage. Wir können ja mal gucken, ob wir da noch zu kommen. Vielleicht mögen Sie erstmal so in die Erwachsenenwelt hineintauchen und nochmal sagen, was sind eigentlich die Herausforderungen von Menschen mit Autismus im Alltag, vielleicht auch in der Partnerschaft oder im Job?
Zur Frage der Erwachsenendiagnostik kann ich vielleicht zu den Anfängen unserer Autismusambulanz zurückgehen. Warum machen wir das überhaupt? Bevor wir die Ambulanz aufgemacht haben, gab es fast keine Autisten bei uns. Nicht, weil die nicht da waren, sondern weil wir sie nicht gesehen haben. Und weil sie auch nicht direkt zu uns gekommen sind. Die erste autistische Patientin, die wir hier so bewusst erlebt haben, war eigentlich eine Schizophrenie-Patientin auf der Schizophrenie-Station, die weder auf die entsprechenden Medikamente reagierte, noch sich so richtig typisch wie ein schizophrener Mensch verhielt, sondern eigentlich ganz anders war. Und wenn man sich mit ihr näher auseinandergesetzt hatte, hatte sie auch eine ganz andere Lebensgeschichte. Und nachdem wir ein bisschen recherchiert haben und uns auch mit den Autismusexperten ausgetauscht haben, haben wir festgestellt, das war gar keine Schizophrenie-Patientin, sondern das war eine Autistin, die in einer Ausnahmesituation merkwürdig reagiert hat und sich extrem merkwürdig verhalten hat. Und am Ende passte alles zusammen. Und dann haben wir gesagt, es gibt offenbar erwachsene Menschen, die sich ihr Leben lang gut angepasst haben oder die auch günstige Umgebungsfaktoren hatten, sodass das Autistische nach außen nicht aufgefallen ist. Und wenn wir uns heute unsere autistischen Erwachsenenpatienten angucken, dann können wir die im Prinzip in 2 Gruppen unterteilen. Die einen, die nenne ich jetzt mal die Fake-TikTok-Autisten. Das sind Menschen, die irgendein Video sehen und sagen, so bin ich auch, also muss ich wohl Autist sein. Bei denen dann am Ende die Diagnose sich nicht bestätigt. Und es gibt die andere Gruppe der Menschen, die als kleines Kind bereits gelernt haben, sich an diesen fremden sozialen Kodex anzupassen, die den Blickkontakt gelernt haben, die vielleicht die Verhaltensweisen ihrer beliebten Mitschüler kopiert haben und auf die Weise auch scheinbar integriert worden sind, die von Eltern und Freunden ein bisschen gelernt haben, wie man sich anpassen kann, die einen Trick entwickelt haben, den anderen in die Augen zu gucken, ohne wirklich dort reinzugucken, und die das alles integriert haben, ganz unbewusst, und die in einer Überlastungssituation, vielleicht durch eine körperliche Erkrankung oder durch einen Unfall oder durch eine Umstrukturierung ihres Arbeitsplatzes, nicht mehr kompensieren können und die dann nicht mehr funktionieren und die dann entweder direkt auf die Idee kommen, es könnte Autismus sein oder, was gar nicht so selten ist, über einen Umweg, über die Diagnose einer Depression, einer sozialen Phobie, sogar Borderline-Störung in Behandlung bekommen, bis irgendein Therapeut sagt, es passt nicht. So ähnlich wie bei unserer Schizophrenie-Patientin. Wir müssen noch mal was anderes gucken. Und erst dann wird die Lebensgeschichte aufgerollt. Erst dann stellt man fest, Mensch, da war ja schon jemand, der sich als kleines Kind angepasst hat, ohne lange darüber nachzudenken. Und dann wird die Diagnose aufgerollt und dann stellt sich die Diagnose eben im Erwachsenenalter.
Wie reagieren dann die Betroffenen, wenn die das erste Mal, also wenn es eine richtig positive Autismusdiagnose gibt, also die gesichert ist, wo die Diagnostik vollständig absolviert worden ist? Wie ist so aus Ihrer Erfahrung so die Reaktion, die typische Reaktion?
80% sind erleichtert. Und 20% sagen, Mensch, dann habe ich mich ja die ganze Zeit umsonst angestrengt. Ich bin ja anders.
Also das heißt, das war, also es ist nicht auch da nicht die Reaktion, die so typisch ist, sondern da gibt es auch zwei Wege. Also einmal die Erleichterung, jetzt weiß ich endlich, was los ist. Und die anderen sagen eher, oh Mann, wie ärgerlich, da hätte ich jetzt mal von Anfang an sagen können, ich mache mir weniger Arbeit, weil die ganze Zeit zu kompensieren und Strategien anzuwenden. Ich habe mal von einem Patienten oder einem Betroffenen berichtet bekommen, auch dass er dann zum Beispiel so Videos sich angeschaut hat auf YouTube, wie man so Interaktion, wie interagiere ich eigentlich, im Spiegel geübt hat. Also das war dann bei einer genaueren Exploration dann erst deutlich geworden. Und das stelle ich mir auch total arbeitsaufwendig vor.
Ja, es ist sehr auffällig. Und wenn man ein Kind ist, will man nicht unbedingt auffallen. Man will dazugehören und man möchte sich keine Blöße geben. Und viele erhalten das bis in ihr Erwachsenenalter und wollen gar nicht zugestehen, dass sie bestimmte Dinge einfach nicht können oder nur mit einer großen Anstrengung machen können. Und für die ist das eine Enttäuschung, wenn sie erfahren, nee, kann ich eben nicht. So wie jemand, der vielleicht etwas kleiner ist als seine Mitschüler und der dann irgendwann mit 19 gesagt kriegt, du bist ausgewachsen, du wirst nie 1,70 groß werden.
Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, also Erwachsene, die vorher nicht diagnostiziert worden sind, zu ihnen in die Ambulanz kommen und da dann eine Diagnose, eine Autismus-Spektrum-Diagnose bekommen, die haben mit großer Wahrscheinlichkeit sehr qualitative Kompetenzen der Kompensation.
Genau, die haben Kompensation gelernt und können das eigentlich ganz gut und sind meistens aus einer zusätzlichen Belastung heraus an die Kompensationsgrenzen gekommen. Mhm. Ich erinnere mich an eine Patientin, die war schon über 40, die hat wunderbar immer kompensiert, ohne es zu wissen. Und die bekam eine Krebserkrankung. Und dann war das eben eine starke körperliche Einschränkung. Dann konnte sie nicht mehr so gut kompensieren. Dann hat man erst eine Depression diagnostiziert. Und dann hat man gesehen, das passt auch nicht zu einer klassischen Depression. Und dann hat man die Geschichte von hinten aufgerollt und am Ende die Diagnose Autismus gestellt.
Und welche typischen Herausforderungen erleben Betroffene so im privaten oder im beruflichen Alltag? Können Sie da so ein bisschen das so einordnen? Was erleben Sie da immer wieder an Rückmeldungen?
Also letztlich ist das Banale im Prinzip, dass dieser Interaktionskodex, also die Kommunikation, die Interaktion beim Autismus anders ist, als er hier in unserer Gesellschaft vorherrscht. Und die sich anpassen, lernen das, aber es ist eben sehr anstrengend, das zu lernen und das immer wieder umzusetzen. Und sie wissen aber nicht, warum es so anstrengend ist, bevor sie die Diagnose haben. Sie merken schon, es ist anstrengend. Ein anderer Hinweis bei Schulkindern ist es zum Beispiel, wenn sie nach der 6. Stunde nach Hause kommen, dann möchten sie nicht spielen, sondern dann möchten sie sich erstmal hinlegen und bis zu 2 Stunden schlafen, weil sie durch diese soziale Kompensationsleistung völlig überfordert sind.
Total erschöpft.
Ja. Und die anderen sind froh, wenn sie nach Hause kommen und endlich spielen dürfen. Die Autisten müssen erstmal wieder ihre Batterien auftanken und können dann loslegen. Und das, was wir mit der Diagnose, und deswegen sind viele auch erleichtert, was wir als erstes erklären, ist, ja, wir bestätigen, dass ihr euch extrem angestrengt habt. Es war zwar hilfreich, aber es ist eine Anstrengung und ihr müsst gucken, wie ihr mit eurer Anstrengung und mit der Energie umgeht.
Und wären das dann auch jetzt in diesem Schulkontext bei Kindern auch so Kontexte, die erwachsene Betroffene dann nennen? Also zum Beispiel beim Job, dass auch da nach Feierabend die ganze Batterie aufgebraucht ist und keine Kraft mehr da ist? Oder Sie haben es ja eben eigentlich da schon benannt, dass es eher so die Kontextfaktoren sind, die dann zu Beeinträchtigungen führen. Also ich frage mich so ein bisschen, vor allen Dingen auch aus Sicht von PartnerInnen, Arbeitgeber, worauf könnte man vielleicht achten? Gibt es überhaupt was, auf das man achten könnte, damit man das auch vor allen Dingen Betroffenen leicht macht? Vor allen Dingen gerade bei den ganzen Vorurteilen, die so kursieren.
Es fokussiert sich letztlich auf diese soziale Interaktion. Hm. Und wenn man es als außenstehender Betroffenen erleichtern möchte, dann schafft man klare Kommunikations- und Interaktionsstrukturen. Dann versucht man, gerade soziale Reize zu begrenzen, bis dahin, dass viele Betroffene an ihrem Arbeitsplatz davon profitieren, wenn sie Rückzugsräume haben. Strukturierte Kommunikation ist für Autisten gar nicht so kompliziert. Ich habe einige autistische Lehrkräfte kennengelernt. Sollte sich ja normalerweise widersprechen, weil die haben ja ganz viele Sozialkontakte. Aber der Sozialkontakt zu den Schulkindern, der ist in der Regel sehr gut strukturiert und viele Schulkinder mögen ihre autistischen Lehrer, weil sie klar sind, weil sie strukturiert arbeiten. Worunter diese Lehrer dann leiden, ist gar nicht die Klasse, sondern der Aufenthalt im Lehrerzimmer.
Ja.
Und wenn sie dann die Möglichkeit haben, sich in der Pause in einen eigenen Raum zurückzuziehen, dann können sie wunderbar funktionieren. Hm. Das so als kleines Beispiel.
Also klare Regeln, klare Umgangsform, die man vielleicht als Kind schon beigebracht bekommt, aber halt auch in den verschiedenen Arbeitskontexten nochmal, wie so bei uns zum Beispiel in der Klinik gibt es ja Verfahrensanweisungen für bestimmte Tätigkeiten. Man macht das erstmal das und das und das. Und sowas müsste man quasi übertragen. Das wäre etwas für Autisten auch sehr Hilfreiches.
Ja.
Ah ja.
Also Verfahrensanweisungen für sozialen Umgang.
Für sozialen Umgang, okay. Ist ja, also stelle ich mir manchmal gar nicht so einfach vor und habe jetzt gerade die Frage gehabt im Kopf, wie ist das denn eigentlich so in Beziehungen? Sind denn, ich sage das mal so provokativ, wobei ich so ein bisschen mir die Frage vielleicht auch selber beantworten kann, aber sind denn Autisten beziehungsfähig?
Autisten sind durchaus beziehungsfähig. Mhm. Es gelten halt nur andere Regeln.
Mhm. Das Gegenüber, der Partner oder die Partnerin ja wissen sollte am besten, ne? Ja.
Und es gibt so ein bisschen Beobachtungen über autistische Partnerschaften, die durchaus sehr stabil sein können. Und da gibt es so praktisch die zwei Extremvarianten. Entweder beide Partner sind autistisch, wobei man sagen muss, der eine Autist ist selten genauso wie der andere, sodass die Unterschiede durchaus akzeptiert und besprochen werden müssen. Und die andere Form, die ist auch relativ stabil, ist, wenn ein Partner sehr autistisch und der andere sehr wenig autistisch ist. Mhm. Das sind aber sehr, ich nenne sie mal, lebendige Partnerschaften. Und solche Paare kommen durchaus auch mal bei uns in die Ambulanz zu einer gewissen Beratung. Und da geht es dann zum Beispiel über Konfliktmanagement.
Und bei mir kommt sofort der Begriff Kompromissbereitschaft auf. Stelle ich mir auch als Herausforderung vor. Und ich glaube, man muss schon kompromissbereit sein, ne, mit einem Menschen zusammenzuleben, wo zwei verschiedene Regelsysteme vorherrschen.
Das ist sozusagen der Königsweg und das wird auch immer wieder das Ziel sein. Mhm. Es gibt, und das ist das Ende unserer Beratung meistens. Unsere Diagnostik besteht in der Regel grob gesehen aus drei Terminen. Im ersten Termin wird lange gesprochen über die Geschichte, im zweiten werden bestimmte spezifische Testungen durchgeführt und im dritten Termin wird gemeinsam besprochen, was machen wir jetzt damit? Und ein Fehler, den manche Autisten, gerade wenn sie zur Diagnostik kommen, mit sich bringen, ist, wenn ich die Diagnose habe, dann müssen alle anderen auf mich Rücksicht nehmen. Hm. Das funktioniert nicht.
Nein,
es funktioniert nur, wenn beide Seiten aufeinander zugehen. Wenn der autistische Teil weiß, wann er bereit sein muss, sich anzupassen, durchaus mit Anstrengung, das soll gar nicht kleingeredet werden, aber ohne Anpassung wird es nichts.
Ja.
Und auf der anderen Seite, das ist dann eher ein Familiensystem, das Problem, das versucht wird, einem klar zu machen, du hast die Diagnose, alles, was schief läuft, ist deine Schuld. Das ist genauso verkehrt. Auch da muss das Umfeld auf den autistischen Menschen eingehen. Und wenn beide Seiten zum Kompromiss bereit sind, dann kommen eben wirklich auch tragfähige Kooperationen zustande.
Aufeinander zugehen und voneinander lernen.
Ja.
Jetzt haben wir viel über Herausforderungen gesprochen, mit denen Betroffene im Arbeitsplatz oder im privaten Umfeld konfrontiert werden. Was erleben Sie denn als besondere Stärken, wenn Sie mit Menschen zusammenarbeiten? Und was fällt Ihnen da so auf?
Sie meinen jetzt mit autistischen Menschen?
Ja.
Also besondere Stärken ist in der Regel eine sehr strukturierte Art, Dinge zu erledigen und Dinge abzuarbeiten. Auch Dinge, die teilweise immer wieder gleich gemacht werden müssen, wo viele andere Leute schon gelangweilt sind und es eben nicht mehr so machen. Die werden sehr sorgfältig abgearbeitet. Bestimmte Regeln werden sehr gut eingehalten. Ich bin oft gefragt worden, ob Autisten Auto fahren dürfen. Ich sage, Autisten sind in der Regel die besten Autofahrer, weil das sind die einzigen, die vor der Fahrt prüfen, ob wirklich alle Lampen funktionieren oder die Reifen. Das machen nicht alle, aber viele von denen arbeiten eben sehr konsequent, auch als Lkw-Fahrer oder Lokführer. Es gibt Autisten, die sehr gute Dienste im Rettungsdienst oder bei der Polizei tun, weil sie sich eben nicht von ihren Emotionen total stören lassen, sondern die arbeiten das ab, was getan werden muss und versorgen auf der Autobahn bei Verletzten einen nach dem anderen. Und das sind Fähigkeiten, die Autisten manchmal mehr haben als andere.
Was so ein bisschen mich zu eigentlich meiner letzten Frage so geführt hat. Ich hatte mal oder habe mir ein Interview mit Ihnen mal angehört, wo Sie auch über die Karl Jaspers Klinik gesprochen haben und auch ja Karl Jaspers als Philosoph nochmal so ein bisschen hervorgehoben haben. Und da ist ja so die Frage, was ist eigentlich gesund, was ist krank, was wir heute nicht beantworten müssen. Aber wenn wir über das Thema Autismus sprechen, wird mir so ein bisschen deutlich oder habe so den Eindruck, dass auch gerade bei diesem Erkrankungsbild so diese Frage schon auch gestellt werden sollte. Weil jetzt sprechen Sie ja von wirklich hochfunktionalen, leistungsfähigen Menschen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft entsteht häufig so ein oder ist vielleicht ein Stigmata vorhanden, psychische Erkrankung gleich, ne, nicht lebensfähig oder also mit einer reduzierten Leistungsfähigkeit. Wie ist denn da so Ihr Standpunkt?
Mein Standpunkt ist, wir können alle andere Dinge. Manche Dinge, da sind wir wieder am Anfang. Manche Leute können auf hohe Berge klettern, haben aber Angst, im See zu schwimmen.
So, jetzt haben wir es mal hier.
Und Autisten können Dinge, die andere nicht können. Ich spreche nicht von den Savants mit den Superfähigkeiten, sondern von Autisten, die in der Lage sind, auch eine sich sehr wiederholende Aufgabe immer wieder sehr genau und sehr zuverlässig auszuüben. Häufig hört man ja von Autisten, dass sie gute Computerprogrammierer sind. Wenn Sie mal Computerprogramme sich angucken, da sind Buchstaben und Zeichen und Semikolon. Wenn man ein Semikolon einen Punkt zu weit rechts setzt, funktioniert das Programm nicht mehr. Autisten sind in der Lage, solche kleinen Details wunderbar zu beobachten und auch noch auf der 10. Seite einen kleinen Fehler zu finden. Das sind Fähigkeiten, die sie haben. Oder nicht nur in der Computerwelt. Es gibt Autisten, die im Gartenbau oder in der Tierversorgung arbeiten, die unheimlich gut Körpersprache von Tieren lesen können. Viele Autisten werden fast nie von Hunden gebissen, weil sie viel eher rausfinden, was der Hund weiß, weil sie so genau beobachten und so genaue Körpersprache erkennen können. Auch das gilt natürlich nicht für alle, aber es gibt einige darunter. Und dieses feine Beobachten, das sorgfältige Abarbeiten von Aufgaben, das sind die hervorragenden Fähigkeiten von Autisten. Die Irritationen durch Veränderungen und durch Ungenauigkeiten und durch Varianzen des Alltags, da werden Autisten immer wieder rausgeschmissen und da haben sie ihre Defizite und da muss man auf sie aufpassen und da sind sie eben manchmal im Straßenverkehr absolut hilflos, nur weil eine Buslinie ausgefallen ist oder weil ein Zug von einem anderen Gleis abfährt. Das führt dazu, dass Autisten richtig dekompensieren können bis zu den sogenannten Overload- oder Meltdown-Situationen, wo sie sprachlos am Boden liegen und so hilflos sind, dass sie durchaus manchmal vom Notarzt auf die Intensivstation gebracht werden. Hm. Und diese beiden Extreme, die machen gerade den Autisten aus, dass er auf der einen Seite Dinge kann, die kein anderer kann, und auf der anderen Seite aber auch gefährdet ist, Dinge zu erleben, die anderen eben nicht passieren würden.
Es lohnt sich also, wie bei ganz vielen anderen psychiatrischen Erkrankungen, Erkrankungsbildern, die verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an ein Interview über die Borderline-Erkrankung. Auch da sehen wir ja auf der einen Seite die Herausforderungen, die Betroffene im Alltag haben, aber auch da die großen Stärken und Ressourcen wie Kreativität, Empathiefähigkeit. Und ähnlich ist es ja jetzt auch hier mit unserem Thema, das wir heute besprechen. Also auch da Menschen, die ja nicht nur in eine Schublade gesteckt werden sollten, sondern total spannende, interessante Menschen sind, die sehr viele Facetten haben. Die
absolut.
Sich manchmal aber nur vielleicht von anderen Menschen unterscheiden, aber dennoch durchaus alltagsfähig sind.
Ja, absolut. Also es geht ein bisschen darum, wenn man die Diagnose erkannt hat, dass der Betroffene bereit ist, sich trotzdem an die Umgebung anzupassen, aber auch, dass die Umgebung bereit ist, ihm Mittel zur Verfügung zu stellen und auf ihn zu achten. Und dann kommen die Fähigkeiten zur Geltung.
Und das wäre ja nochmal so der Hinweis auf das Thema, können Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung auch behandelt werden? Wie sieht die Behandlung aus? Ich höre jetzt da so raus, dass die Behandlung vor allen Dingen Aufklärung ist, die Motivation zur Kompromissbereitschaft, Aufklärung auch der Angehörigen des Umfeldes. Gehört da noch irgendwas zu? Habe ich da irgendwas vergessen, was vielleicht nochmal da genannt werden sollte?
Ich glaube, dass das Wesentliche ist wirklich zu sehen, wir haben zwei Varianten von Kommunikation. Das ist die autistische und die nicht autistische. Und die Behandlung ist der Weg zum Kompromiss. Und zwar sowohl für den Betroffenen, es muss beim Autismus wie bei vielen anderen psychiatrischen Besonderheiten immer der Betroffene und das Umfeld mit ins Boot geholt werden. Und dann kann es funktionieren.
Herr Dr. Fege, ich bedanke mich für das schöne Gespräch mit Ihnen, dass Sie auch ein bisschen Persönliches preisgegeben haben. Wenn ich jetzt ums Bad Zwischenahner Meer laufe, werde ich an Sie denken. Und dass Sie mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal das Bild der Autisten dargestellt haben, mit ganz vielen Vorurteilen aufgeräumt haben, aus meiner Sicht, und ja noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben und dieses total spannende Erkrankungsbild auch so spannend dargestellt haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.